Hallo zusammen, willkommen zurück auf meinem Kanal oder, falls du neu hier bist, ich heiße Madison, ich mache Video-Essays über Popkultur und Trendthemen, außerdem bin ich Sängerin und Songwriterin. Gefällt dir die Intro-Musik? Schau sie dir an, die Links findest du in der Beschreibung. Apropos Influencer, die auch Musik machen. Ich wollte über Addison Rae sprechen, aber auch allgemeiner über das Konzept der Authentizität in Bezug auf Nischenkulturen, Subkulturen und Musik. Ich finde die Kontroverse um ihr Rebranding sehr interessant, denn es scheint, als würden manche Leute es wirklich lieben und annehmen, während andere es richtig hassen und es für unecht und unecht halten. Und das hat mich wirklich zum Nachdenken gebracht. Wer darf authentisch, echt oder anders sein? Denn im Vergleich zu ihrem alten öffentlichen Auftreten scheint sie sich mehr alternative Nischen, Subkulturen, Referenzen, Einflüssen und so weiter zuzuwenden, die es vorher nicht wirklich gab. Deshalb denken die Leute, dass es irgendwie gespielt oder unecht ist. Manche können sich verändern, neu erfinden und weiterentwickeln. Manche sehen das als akzeptiert, andere als unecht oder negativ kalkuliert an. Deshalb wollte ich darüber sprechen, wie die Nischenkultur durch Massenmedien und das Internet, TikTok und so weiter mehr zum Mainstream geworden ist und wer als authentisch gelten darf. Wir werden über Rockismus versus Optimismus sprechen, über den Streit zwischen Kendrick und Drake und darüber, wie diese beiden Figuren diese Debatte verkörpern, und natürlich über das Rebranding von Addison Rae. Ist Addison Rae also ein Angeber? Ich denke, wir werden es herausfinden. Apropos Nischenkultur, eine Nische, die ich sehr mag, ist Spiritualität und Astrologie. Vielleicht ist die Geschichte für dich interessant. Eine Freundin von mir ist seit ein paar Monaten mit einem Typen zusammen. Nicht sehr locker, aber auch nicht sehr ernst. Sie mochte ihn wirklich, aber sie fragte sich die ganze Zeit, führt das irgendwo hin? Also beschloss sie, etwas Unerwartetes zu tun, um herauszufinden, wie die Dinge weitergehen würden. Sie buchte eine Sitzung mit einer Hellseherin namens Maya, die private Sitzungen über eine App namens AstroTalk anbietet, die in letzter Zeit viral gegangen ist. Maya fragte sie nicht viel, nur nach ihrem Namen und Geburtsdatum. Und dann sagte sie, er steht auf dich, gib ihm einfach etwas Zeit und warte eine Woche, bevor du eine Entscheidung triffst, und er wird dir sagen, was er für dich empfindet. 5 Tage später hängen die beiden zusammen ab. Er sagt dir, dass er sie wirklich mag und keine anderen Leute sehen möchte. Wenn du dich also jemals in einer solchen Situation befindest, in der du zu viel nachdenkst, dich festgefahren fühlst oder einfach nur antworten möchtest, könnte AstroTalk dich wirklich überraschen. Der erste Chat ist kostenlos, du hast also nichts zu verlieren und kannst ihnen alles fragen. Der Link befindet sich in der Beschreibung, falls du neugierig bist. Addison Rae wurde ursprünglich als TikTok-Erstellerin bekannt. In nur wenigen Monaten wurde sie bis Mitte 2020 zur drittmeist gefolgten Erstellerin, die vor allem für ihre TikTok-Tänze bekannt ist, ähnlich wie Ersteller wie Charlie und Dixie D'Amelio. Als sie auf TikTok bekannt wurde, verließ sie ihre Heimatstadt in Louisiana, um nach La zu ziehen und sich dort ganz dem Influencer-Dasein zu widmen. Addison Rae galt als eine ganz normale TikTokerin der Generation Z. Wenn man sich das Stereotyp einer TikTokerin oder TikTok-Tänzerin im Jahr 2020 anschaut, dann ist das jemand wie Addison Rae. Ich glaube nicht, dass sie von allen über 13 wirklich ernst genommen wurde. Sie hatte peinliche Auftritte in Fernsehshows und Tänze auf TikTok. Sie war eine Art Content-Kreatorin. In einem Artikel mit dem Titel Addison Rae, Bella Porch, Charli D'Amelio und die Blindheit der größten TikTok-Stars wird Addison Rae als eine typische TikTok-Ikone beschrieben. Der Bereich der App ist bekannt für mittelmäßige Tänze hübscher Teenager. Mit ausdrucksstarkem Gesicht tanzt man auf TikTok auch mittelmäßig gut. Und ein Jahr später gibt es eine Beauty-Marke, eine PR-Agentin, die eine Freundschaft mit den Kardashians arrangiert hat und die Hauptrolle in der geschlechtergetauschten Netflix-Adaption von Eine wie keine. Ich erinnere mich, als Leute wie Charli D'Amelio und Addison Rae super berühmt wurden, da haben sich die Leute wirklich gefragt, warum sie von der App quasi auserwählt wurden, um die größten Creator der App zu werden. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob es eine Verschwörungstheorie ist, aber ich glaube, es stimmt, dass TikTok wollte, dass das Gesicht oder die Gesichter der App eine ganz bestimmte Art von Person darstellen. Ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Ich denke, vielleicht hat das dazu beigetragen, dass die Leute sie nicht ernst genommen haben, denn sie hat ja nur TikTok-Tänze gemacht, und es schien, als hätte sie den Ruhm und das Geld, das sie damals bekam, vielleicht nicht verdient. Aber irgendwann hat sie sich von einfachen TikTok-Tänzen zu Filmen und Musik entwickelt. Natürlich war sie, wie im vorherigen Artikel bereits erwähnt, im Remake von Eine wie keine auf Netflix zu sehen, das auf viel Kritik stieß und nicht ernst genommen wurde, wie so ziemlich alles andere in ihrer Karriere zu dieser Zeit. Sie veröffentlichte sogar schon 2021 Musik mit ihrem Song Obsessed, der ebenfalls ernst genommen wurde. Ich denke, der viralste Teil dieses Songs, Abgesehen davon, dass die Leute ihn einfach hassten, war die Tatsache, dass es im Musikvideo einen seltsamen Clip mit einer peinlichen Choreografie gab, aber sie machte einfach Musik. Sie war bei Jimmy Fallon oder so und hat Live-Auftritte gemacht. Und ja, ich meine, dieser Song ist so ziemlich ganz normale Popmusik. Man könnte sagen, dass er nicht viel Persönlichkeit hat, aber ich denke, er passt zu ihrer damaligen Persönlichkeit, die sehr genießbar und leicht verdaulich ist, nichts zu Subversives oder Verrücktes. Aber ähnlich wie bei ihren Kolleginnen wie Dixie D'Lio, die zu dieser Zeit auch Musik machte, wurde ihr Song nicht wirklich ernst genommen. Obwohl ich denke, dass die Leute später, was meiner Meinung nach zu ihrem Rebranding beigetragen hat, das wir jetzt sehen, sagten, oh, warte mal, das ist eigentlich eine Art Schlitten. Das passiert oft. Ich denke, das ist der Schlüssel, um als Künstler auf TikTok bekannt zu werden. Zumindest ist es so, du musst zuerst zu einer Art Meme werden, und alle hassen dich und dann, nach ein paar Wochen, Monaten oder vielleicht sogar Jahren, fangen die Leute irgendwie ironisch, unironisch an, das zu mögen, was ursprünglich sehr peinlich war. Das gleiche passierte mit Eisbase. Alle dachten, was zur Hölle ist ein Mung? Das ist so seltsam. Und dann hassten sie alle und dann sagten alle, eigentlich nicht. Das ist eine Slay und sie ist die Prinzessin des Volkes. Und ich denke, dass Addison Rae mit ihrer älteren Musik etwas Ähnliches durchgemacht hat. Ich glaube, sie hat Demos aufgenommen, die ursprünglich für andere Künstler wie Lady Gaga geschrieben wurden, und das erregte auch irgendwie die Aufmerksamkeit der Leute, und die Leute dachten sich, oh, warte mal, sie ist doch eigentlich ganz cool. Und dann tauchte CharlieXCX auf und begann 2023 mit Addison Rae zusammenzuarbeiten. Sie war in ihrem Song, 2D4, zu hören, der den Grundstein dafür legte, dass Addison Rae als öffentliche Person mehr Anerkennung erlangte. CharlieXCX Anerkennung veränderte wirklich die öffentliche Wahrnehmung von ihr. Und dann war Addison Rae natürlich auch auf dem Von Dutch Remix, was diese Anerkennung weiter ausbaute und dazu beitrug, dass die Leute sie als Person neu beurteilten. Ich würde sie noch nicht als vollwertige Künstlerin bezeichnen, da ihre neueren Songs, die sie meiner Meinung nach erst richtig bestätigten, noch nicht erschienen waren. CharlieXCX trug aber erheblich zu Addison Rays Bekanntheit bei. In einem Artikel mit dem Titel, wie Addison Rae von TikTok in die Popcharts kam, analysieren sie ihre Entwicklung wirklich gut. Sie beschreiben Addison Rays Persönlichkeit und wie sie als sanft demütiges Mädchen von nebenan gestaltet wird, das zugänglichen Charme mit einem Hauch von Subversivität verbindet. Ihre Musik verlässt sich jedoch mehr auf Präsenz und Image als auf stimmliche Authentizität, da ihre Stimme stark gefiltert und bearbeitet wird. Ich glaube nicht, dass sie versucht, sich als Sängerin oder so etwas zu positionieren. Ich habe das Gefühl, dass sie Musik als eine Art Erweiterung ihrer öffentlichen Person verwendet. Ich finde schon, dass es einen künstlerischen Wert hat, aber ich glaube nicht, dass sie versucht, wie Mariah Carey oder so zu sein, weshalb sie meiner Meinung nach oft mit Britney Spears verglichen wird. Ich bin kein großer Fan von all den Gesprächen darüber, wer Britneys Ex ist. Ich glaube nicht, dass es eine Ex-Britney geben muss. Es wird nie eine Ex-Britney geben. Und ehrlich gesagt würde ich das niemandem wünschen, denn wir haben alle gesehen, was passiert ist. Das ist ein ganz anderes Thema. Aber diese Art von Mädchen von nebenan trifft auf Subversivität, ist ein typisches Britney Spears-Muster. Wie auch immer, in dem Artikel sprechen sie über ihre Lyrik und wie sie oft mit der Spannung zwischen echtem Verlangen und performativem Ruhm spielt, wobei sie offen zugibt, dass sie eher Massenproteste als eine persönliche Verbindung anstrebt, was diese Künstlichkeit des Promis sowohl persifliert als auch annimmt. Und wie ich bereits erwähnt habe, bringen ihre Kollaborationen mit CharlieXCX sie näher an die Coolness, wobei sie sich dennoch diese Angemessenheit und den Mangel an Ironie bewahrt, was sie von vielen aktuellen Pop-Acts unterscheidet, die diese Kantigkeit des Ganzen wirklich annehmen. Ich denke, sie spricht etwas an, das bei den Leuten gerade sehr ankommt, nämlich etwas offen zu wollen und es auch aus vollem Herzen zu sagen. Ich habe pro Tag eine lächerliche Menge an Videos gepostet.
Wie viele? Ungefähr 7 bis 8 Videos, die ich sorgfältig produziert und auf ein gutes Gefühl hin optimiert habe? Weißt du, ich weiß es nicht. Ich war da gerade richtig drin.
Wie hast du die Musik ausgewählt, zu der du dich bewegen wolltest? Auf
jeden Fall strategisch. Wenn ich über die Zeit zurückdenke, die seitdem vergangen ist, wird mir klar, wie sehr Auswahl und Geschmack in vielerlei Hinsicht ein Luxus sind. Denn damals, als ich damit angefangen habe und auf TikTok war und diese Dinge gepostet habe, ging es mir vor allem darum, wie ich hier einfach wieder rauskomme. Es ging mir nicht darum, zu sagen, okay, lass mich jetzt mal meine ganz eigenen Seiten zeigen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich das schon tun musste. Deshalb denken die Leute und das kommt jetzt oft vor, oh, das ist unecht. Oder, hast du jemals gerne Musik gemacht? Oder, hast du jemals gesungen oder warst du jemals mehr als nur ein TikTok-Tänzer? Ich dachte mir einfach, ich muss hier zuerst raus. Wie ich schon sagte, wenn sie die Künstlichkeit von Prominenten wie Popstars und so weiter annimmt, ist sie sehr bewusst und offen, was das angeht, aber sie gibt sich gleichzeitig auch Mühe, wenn das Sinn ergibt. Ich finde, was sie tut, ist sehr direkt
und ich denke, das wirkt authentischer, als zu versuchen, eine Rolle zu erschaffen und so zu tun, als wäre es das wahre Leben. Sie erschafft eine Rolle, und das ist ganz offensichtlich Teil der Performance. Natürlich hat jeder Popstar eine Rolle, die er verkörpert. Aber ich denke, Addison Rae weiß das und sie weiß, dass die Öffentlichkeit das weiß. Sie macht also eine Art Performance aus der ganzen Sache. Wenn sie zum Beispiel die Straße entlang geht, ist das ganz klar. Oh ja, ich gehe die Straße entlang und lese dieses Buch von Britney Spears. Niemand geht die Straße entlang und liest ein Buch, aber sie weiß das. Und das ist sozusagen ihr Ding, wenn man so will. Und ich denke, es ist authentischer, wenn man sagt, dass es sich um eine Performance handelt, anstatt so zu tun, als wäre es das nicht. Einfach gesagt, Promis rufen Paparazzi auf sich aufmerksam. Früher hat man die Paparazzi angerufen, aber so getan, als wollte man nicht von Paparazzi abgelichtet werden. Sie sagte, ja, ich rufe die Paparazzi an. Und ich lächelte und posierte und machte deutlich, dass ich gesehen werden wollte, ein Spektakel sein wollte und mich voll und ganz auf das Promi-Dasein konzentrieren wollte. Was ich an ihrem Rebranding und der Veröffentlichung ihres Albums interessant finde, ist, dass die Leute denken, dass das, was sie tut, wirklich aufgesetzt ist. Es ist unecht. Ich glaube, viele Leute gehen davon aus, dass sie das Produkt von Leuten in einem Sitzungssaal ist, die sich Trends und Algorithmen ansehen, diese dann auf ein Moodboard kleben und sagen, okay, Addison Rae, das bist du. Das brachte mich auf den Gedanken der Nischenkultur und wie jeder, nicht nur Addison Rae, seine eigene Nische und ein Moodboard hat. Ich meine, Moodboards gibt es schon seit Ewigkeiten. Aber Sabrina Carpenter zum Beispiel ist einer der größten Popstars im Moment und sie hat eine ganz eigene Ausstrahlung, eine eigene Nische. Sie ist Mainstream, aber sie hat etwas sehr Geschlossenes und Zusammengesetztes an sich. Und meiner Meinung nach braucht jeder Popstar bis zu einem gewissen Grad, um erfolgreich zu sein. Sie brauchen so etwas wie ein Ding. Ich will nicht zu viel darüber hören, dass Addison Rae's Ausstrahlung zu kuratiert ist oder was auch immer. Wenn du irgendwann mal den Song Messy auf deiner Spotify-Playlist hattest und oder mehr als ein Pinterest-Board hast, das einem bestimmten Vibe zugeordnet ist, wenn du zum Beispiel einen Indie-Sleeve, eine Rockstar-Freundin oder eine Großmutter von der Küste hast, was auch immer. Ehrlich gesagt werden alle unsere Popstars von nun an so sein. Alles, was wir von nun an konsumieren, wird einen Kern irgendeiner Art haben. Und wir können da wirklich nichts machen. Ich glaube nicht, dass Addison etwas tut, was die anderen nicht auch tun. Es kommt einfach nur darauf an, wie gut man sie kannte, bevor sie sich für ihren persönlichen Stil entschieden haben. Addison ist im Nachteil, weil wir sie alle schon von klein auf kannten, weil sie einfach nur ein zufälliges Mädchen aus Louisiana oder so war. Wir mussten miterleben, wie sie zum Star gemacht wurde. Aber wenn du denkst, dass Addison Rae nicht bei jedem Schritt zum Star wird, dann liegt das nur daran, dass du nicht mitbekommen hast, was vorher passiert ist. Du hast den Wandel nicht miterlebt. Du erfährst nicht, welche Geschichten sich hinter den Kulissen abspielen. Es liegt ganz bei dir, ob du darauf reinfällst oder nicht. Dein Leben wird wahrscheinlich mehr Spaß machen, wenn du es einfach tust. Aber aufgrund der Art und Weise, wie Addison Rae verpackt oder neu verpackt wurde, empfinden die Leute es als unecht oder unecht. Das erinnerte mich an das Video, das ich über persönlichen Stil gemacht habe. Ich habe darüber gesprochen, wie sich ein persönlicher Stil mit der Zeit entwickelt und wie er ein Produkt des Lebensstils ist und nicht unbedingt davon, wie viele Dinge man bei Amazon bestellt und über Nacht nach Hause liefern lässt. Man kann seinen persönlichen Stil nicht entwickeln, indem man eine komplette Garderobe online kauft und sie am nächsten Tag erhält. Ich denke, die Leute stehen Addison Rae skeptisch gegenüber und fragen sich, hat sie sich ihre Garderobe selbst zusammengesucht oder bei Amazon gekauft? Verstehst du, was ich meine? Ich möchte kurz über das Konzept der Subkulturen sprechen und wie diese durch das Internet gewissermaßen in den Hintergrund gedrängt wurden. Das Konzept der Subkultur gewann im Nachkriegs-Großbritannien an Bedeutung, als Jugendgruppen wie Teddy, Mods und Punks als eigenständige soziale Formationen mit eigenen Stilen und Werten entstanden. In Großbritannien entstanden die ersten spektakulären Subkulturen in den Jahren unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg. Diese frühen Subkulturen entstanden oft in städtischen Arbeitervierteln und spiegelten Spannungen in Bezug auf Klasse, Rasse und Generationswechsel wider. Die Geschichte der Subkulturen ist im Grunde eine Aufzeichnung von Versuchen, die Kluft zwischen dem Versprechen der Moderne und der Erfahrung ihrer Grenzen zu überbrücken. Subkulturen entwickelten sich parallel zu den Veränderungen in der Popmusik, der Mode und den Massenmedien, wobei jede neue Welle auf den vorherigen aufbaute oder diese neu schuf. Jede nachfolgende Subkultur hat die von ihren Vorgängern überlieferten Rohstoffe modifiziert, in Frage gestellt oder transformiert. Subkulturen entstanden historisch als kreative Reaktion auf dominante Normen, oft unter Jugendlichen, die sich von der Mainstream-Kultur ausgegrenzt fühlten. Die Entwicklung von Subkulturen ist eng mit Zeiten raschen sozialen Wandels wie der Nachkriegszeit, wirtschaftlichen Veränderungen und der Urbanisierung verbunden, die traditionelle Identitäten erschüttern und Raum für neue Formen des kollektiven Ausdrucks schaffen. Subkulturen nutzen oft Stil, Musik und Sprache als Mittel, um sich den Mainstream-Werten zu widersetzen oder sie zu kritisieren, und verwandeln Alltagsgegenstände und Symbole in Zeichen der Gruppenidentität und Rebellion. All dies gesagt, ja, Subkulturen entstehen aus Lebenserfahrungen und nicht nur aus dem, was man im Fernsehen oder in diesem Fall im Internet sieht. Und ich denke, die Leute wollen ihre Identität einfach nur über das Internet auf die Überholspur bringen. Ich habe in meinem Video über meinen persönlichen Stil darüber gesprochen, deshalb werde ich nicht zu lange darauf eingehen. Aber der Aufstieg der Massenmedien hat eine entscheidende Rolle dabei gespielt, subkulturelle Stile zu verbreiten und gleichzeitig Gegenreaktionen der Mehrheitsgesellschaft hervorzurufen, die oft versucht hat, diese Bewegungen einzudämmen oder zu kommerzialisieren. Ein gutes Beispiel dafür, noch vor dem Internet, war Girl Power und Bikini Kill, die diese Girl Power Bewegung ins Leben gerufen haben und die dann durch die Spice Girls kommerzialisiert wurde. Ich denke nicht, dass die Spice Girls den Einfluss von Girl Power oder ihre Bedeutung geschmälert oder entwertet haben. Ich finde die Spice Girls großartig und wirklich interessant und phänomenal einflussreiche Frauen, aber natürlich sind die Spice Girls viel mehr im Mainstream als Bikini Kill. Oder Plattenfirmen und Plattenmanager, die einen Großteil der Spice Girls und ihre Veröffentlichungen kontrollierten, haben diese Girl Power Bewegung natürlich ausgenutzt, um Geld zu verdienen. Und ich denke, daher kommt das Gatekeeping. Weißt du, die Leute wollen ihre Nischenkulturen oder Subkulturen schützen, denn wenn es dann nicht mehr schwul ist und jeder es macht oder daran teilnimmt, ist es keine Nische mehr. Ich verstehe also, warum die Leute vielleicht ein Beschützer sind gegenüber. Punkt. Ich weiß nicht, was auch immer Addison Rae verkörpert, die so anders ist als die, die sie vorher war. Leute, die sich wirklich über ihr Rebranding aufregen, was so lustig ist, das laut auszusprechen. Aber ich denke, sie wollen vielleicht etwas schützen, das sich wie ihres anfühlt, und jetzt haben sie das Gefühl, dass es verfälscht wird. Das ist ein starkes Wort, aber du weißt, was ich meine. Sie wollen nicht, dass etwas, das vielleicht eine Nische war oder als cool galt, uncool wird, weil es zum Mainstream wird. Weißt du, was ich meine? Ich stelle mir vor, wie es ist, als wäre man in der Highschool und liebt My Chemical Romance oder so etwas. Und das Mädchen, das damals angesagt war oder einfach nur Taylor Swift oder so etwas Mainstream-Musik hörte, trägt plötzlich ein My Chemical Romance T-Shirt in der Schule. Sie sagt, habt ihr schon mal von der Band gehört? Das ist ja cool. Und man denkt sich, ich mochte schon immer My Chemical Romance und alle dachten, ich wäre verrückt. Und jetzt darf dieses Mädchen in einem Band-T-Shirt rumlaufen und sich so tun, als wäre sie der größte Fan. Dabei kennt sie nur 3 Songs. So stelle ich mir vor, wenn die Leute sauer auf Addison werden, weil sie ihre Persönlichkeit verändert hat. Ich weiß, das klingt kleinlich, aber ich glaube, so funktionieren die Leute. Und ich kann das verstehen, denn ich trage gerade ein Paramore-Shirt. Ich liebe Paramore seit dem ersten Tag. Ich verstehe, dass man etwas schützen möchte, das sich wie das eigene anfühlt und das einem wertvoll ist, oder etwas schützen möchte, das einem das Gefühl gibt, anders zu sein und sich gut fühlt, weil man etwas mag, das anders ist, und sich dann aufregt, weil es alle anderen mögen, und man denkt, ich mochte es zuerst, und jetzt ist es nicht mehr cool. Das ist etwas ganz Normales und Menschliches. Es mag kleinlich klingen, aber ich denke, dass viele Menschen das fühlen und durchmachen. Aber die Sache ist die, und der Grund, warum ich nicht wütend über Addison Rae's Rebranding bin, ist, dass sich Menschen ändern, Menschen entwickeln und der Grund, warum etwas, das man liebt und das früher eine Nische war, so beliebt wird, ist, dass es gut ist, weißt du? Aber wie auch immer, ich möchte über das Konzept von Optimismus versus Rockismus sprechen und wie das in diese ganze Diskussion, insbesondere in Bezug auf Authentizität, hineinspielt. Rockismus ist ein kritischer Begriff in der Musikkultur, der in den frühen 1980er Jahren aufkam und eine Denkweise beschreibt, die traditionelle, authentische Rockmusik, die oft von weißen, männlichen Gitarrenbands stammt, gegenüber Pop oder experimentellen Genres schätzt. Der Begriff wurde von britischen Musikjournalisten populär gemacht, insbesondere nach Pete Wise Kampagne gegen den Rockismus im Jahr 1981, um die engen Maßstäbe dessen, was als gute oder seriöse Musik galt, in Frage zu stellen. Rockismus wurzelt in Nostalgie und dem Glauben an die Überlegenheit bestimmter Künstler, Alben und Haltungen, wobei Pop, Singles und Künstler oft als künstlich oder kommerziell abgetan wurden. Die Debatte entwickelte sich von einem Nischenanliegen in Musikmagazinen zu einer weit verbreiteten Online-Diskussion mit Anti-Rockisten, manchmal auch Optimisten genannt, die sich für eine offenere, inklusivere Wertschätzung jeglicher Musik einsetzen, unabhängig von Genre oder wahrgenommener Authentizität. Und ich meine, diese Art von Mentalität ist in unserer Kultur auch heute noch allgegenwärtig. Ich denke, es ist heute anders. Ich glaube, wir befinden uns gerade eher in einer optimistischen Ära. Die Leute reden aber immer noch über jemanden wie Britney Spears, als wäre sie eine minderwertige Künstlerin, nur weil sie ein Popstar ist. In unserer frauenfeindlichen Gesellschaft assoziieren wir weibliche Popstars automatisch mit Nichtsnutz und ohne künstlerische Integrität oder Authentizität, was einfach nicht stimmt. Dabei gehört zum künstlerischen Ausdruck so viel mehr als nur traurige Texte zu schreiben und auf der Gitarre zu klimpern. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich authentisch auszudrücken. Als jemand, der alle Genres liebt und so viele verschiedene Genres hört, einschließlich Popmusik. Das wurde mir erst bewusst, als ich mich als Erwachsene wirklich für Popmusik interessierte. Ich erinnere mich noch, dass ich in der Highschool und in der Mittelstufe sagte, ich höre keine Popmusik, was ich aber doch tat. Ich habe es einfach nicht gemerkt. Popmusik kann buchstäblich alles sein. Rap ist heute buchstäblich Popmusik. Aber das ist nebensächlich. Als ich mich wirklich mehr für weibliche Popkünstlerinnen interessierte, dachte ich, oh mein Gott, ihre Deep Cuts sind so viel besser als ihre Singles. Ich glaube, viele Leute kennen das. Sie hören eine Single von jemandem im Radio, die wahrscheinlich zu oft gespielt wird, und das nervt. Jedes Mal, wenn man zu Target oder CVS geht, hört man diesen Song und kann ihm nicht mehr aus dem Kopf gehen. Es nervt und man denkt, das wäre nur oberflächliche Popmusik. Man denkt, ihre gesamte Musik wäre so, aber das stimmt nicht. Viele Britney Spears Singles, ihre legendären Pop-Hits, gefallen mir. Doch erst durch gründliches Erforschen ihrer Diskografie verliebte ich mich in Ariana Grande. Ihre Vielseitigkeit, vor allem in ihren weniger bekannten Stücken, begeistert mich. Und bei Britney Spears ist es genauso. Britney Spears, tiefgründige Songs sind der Wahnsinn. Darüber könnte ich ein ganzes Video machen. Aber wie auch immer, der Artikel, Rap Against Rockism, ist ein prägendes Werk von Kif Kiefers. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Rockismus, die Gleichsetzung von musikalischer Authentizität mit traditionellen Rockwerten, eigene Songs, Instrumente, Live-Auftritte, wird im Artikel kritisiert. Popstars und Produzenten-Acts gelten als weniger echt. Er argumentiert, dass diese Besessenheit von authentischer Kunstfertigkeit überholt und exklusiv ist und oft in kulturellen Vorurteilen darüber wurzelt, wer in der Musik als objektiv oder glaubwürdig angesehen wird. Der Beitrag legt nahe, dass Authentizität im Pop nicht bedeutet, sich an alte Rockstandards anzupassen, sondern die chaotischen kollaborativen und kommerziellen Realitäten der modernen Musik zu akzeptieren, in der Image, Produktion und Spektakel genauso bedeutsam sind wie reines Talent. Und ich habe noch nie wahrere Worte gelesen. Das erinnert mich ein bisschen an die Debatte zwischen Beyoncé und Taylor Swift, bei der die Leute sagen, ach, Taylor Swift ist besser oder sie ist eine echte Künstlerin, weil sie ihre eigenen Songs schreibt und ein Album hat, für das sie keine Autorenschaft hat, während Beyoncé all diese Autorenschaftskredits hat. Aber die Leute vernachlässigen die Kunst der Zusammenarbeit und wie wichtig sie ist und wie Zusammenarbeit ein Projekt aufwerten kann. Nur weil man alles selbst macht, wird es nicht besser. Beides können großartige Ausdrucksformen sein. Beide Arten, Songs zu schreiben, sind gut und legitim. Es gibt keinen richtigen oder falschen Weg, Musik zu machen. Und Zusammenarbeit ist so etwas Wundervolles. Ich weiß nicht, warum die Leute so gegen Zusammenarbeit sind. Vielleicht ist es eine westliche Sache. Wir sind so individualistisch, dass wir Leute belohnen wollen, die alles selbst und auf eigene Faust machen. Aber ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass alles allein zu machen immer großartige Kunst hervorbringt. Letztendlich fordert der Artikel ein breiteres, inklusiv ihres Verständnis von Authentizität, das die emotionale Wirkung und kulturelle Resonanz von Pop schätzt und nicht das Festhalten an traditionellen Vorstellungen von künstlerischer Reinheit. In einem retrospektiven Interview mit Khalifa über seine aktuellen Gedanken zum Thema Authentizität betont er, dass sich Genres und ihre Grenzen ständig verschieben und dass Künstler und Publikum Authentizität oft konstruieren. Er betont, dass der Einfluss des Punks weniger von einem bestimmten Sound als vielmehr von einem Ethos oder einer Haltung herrührt. Damit deutet er an, dass Authentizität eher auf einem gemeinsamen Geist als auf striktem Festhalten an Traditionen beruhen kann. Er sagt, der Grund, warum es zu einer größeren Tradition wird, die alles auffrisst, ist, dass Punk eine Art Ethos ist. Und dieses Ethos ist in gewisser Weise sogar einflussreicher als die Musik. Das ist mir wirklich im Gedächtnis geblieben. Ich habe das Gefühl, dass das eine der tragenden Säulen dieses Videos ist. Diese Idee, dass das Ethos stärker ist als die Musik selbst. Ich denke, das trifft auf jede kulturelle Bewegung zu. Es geht darum, sich daran zu erinnern, wie jemand einen fühlen ließ, und nicht unbedingt daran, was er gesagt hat. Authentizität findet sich nicht in den technischen Details, wie wer was geschrieben hat oder wie viele Autoren das gemacht haben. Ich glaube, es geht vor allem um die Absicht dahinter. Und Punk ist nicht das einzige Genre, das auf Authentizität beruht. Wir werden später beim Streit zwischen Drake und Kendrick noch genauer darauf eingehen, aber Rap hat auch ein sehr starkes Ethos der Authentizität. Er deutet an, dass es bei Authentizität in der Musik weniger um Reinheit geht als vielmehr um die komplexen, manchmal widersprüchlichen Wege, auf denen sich Menschen über ihren Sound definieren. Und ich habe noch nie die wahren Worte gelesen. Ich denke, die Leute sind so besessen von künstlerischer Reinheit, dass sie den Sinn von Musik und künstlerischem Ausdruck völlig verfehlen. Sie versuchen, klare Richtlinien und Regeln dafür aufzustellen, was es bedeutet, authentisch zu sein oder was wahre künstlerische Integrität oder Ausdruckskraft ist. Das ist sozusagen der Kern von Addison Rae's Argumentation, ihre künstlerische Reinheit. Ist sie wirklich sie selbst? Und die Leute versuchen, ihre Authentizität zu schützen und suchen sich aus, wer authentisch sein darf, basierend auf ihren eigenen internen Regeln. Ich denke nicht, dass es so interessant ist, die wahrgenommene künstlerische Reinheit von jemandem zu überwachen, sondern vielmehr zu betrachten, wie sich Menschen, Kunst und Musik im Laufe der Zeit verändern und wie komplex sie sein können. Ich meine, Menschen sind sehr komplex. Wir sind nicht alle nur ein und dasselbe. Ich denke, Addison Rae ist ein gutes Beispiel dafür. Jetzt möchte ich über Optimismus sprechen. Der Guardian-Artikel, Taylor Swift führt die Wiedergeburt des Optimismus an, diskutiert Taylor Swift und Popismus. Künstler wie Taylor Swift repräsentieren im Artikel die Pop-Wiedergeburt. Sie hinterfragen und definieren Authentizität und künstlerischen Wert im Mainstream neu. Authentizität bedeutet in diesem Zusammenhang nicht, echt oder ungefiltert zu sein. Es geht darum, wie überzeugend ein Künstler die von ihm gewählte Figur oder Persona spielt. Das ist keine Frage der Authentizität. Alle Popstars, Swift eingeschlossen, spielen eine Figur, selbst wenn sie ihrer wahren Identität nahe kommt. Es geht darum, wer diese Rolle am besten spielen kann. Und sie sprechen über den Erfolg von Taylor Swifts Album von 1989 und wie es zeigt, dass künstlerische Vision und kommerzieller Erfolg nebeneinander existieren können und die Grenzen des Pop erweitern, ohne dabei an Individualität oder Tiefe zu verlieren. Das erinnert mich tatsächlich an das Album Brat und wie dieses Album ganz klar die DNA von Charlie XX in sich trägt und eine künstlerische Vision ausstrahlt. Dennoch wurde es von der Kritik so gelobt, was wirklich überraschend ist, denn Brat klingt natürlich überhaupt nicht wie 1989 von Taylor Swift. Es unterscheidet sich so sehr von dem, was man im Popradio hört, und wurde trotzdem so ein großer Erfolg. Ich denke, Brat ist mal wieder ein gutes Beispiel dafür, wie kommerzieller Erfolg und künstlerische Vision nebeneinander existieren können.
In der Nische liegt die Macht. Schon damals bekam sie für Brat so viel Kritikerlob. Aber sie hatte immer noch das Gefühl, dass es sich um eine Nische handelt. Es ist immer noch eine Subkultur.
Absolut, das war großartig. Und ich denke, selbst als sie ihren größten kommerziellen Erfolg hatte, waren alle Dinge, die sie tat, um das Album zu vermarkten, immer noch nur für die Subkultur bestimmt. Es war der Boiler Room. Es war ihr Auftritt mitten im Bundesstaat New York, wie diese Rave Party. Es war ihre Lahmlegung des Times Square. Selbst als die Dinge anfingen zu wachsen, war es nicht so, als würde Charlie der Party hinterherjagen. Wo Charlie hingeht, ist die Party.
Das ist das Schöne an dieser Ära, dass sie wirklich über die Leute hinausging, denen es vorher egal war.
Aber ich denke, das war kein Ergebnis, nicht die Absicht. Richtig, aber das ist auch eine Unvermeidlichkeit des Erfolgs. Bei
der neuen Welle des Pop geht es weniger um Genre-Reinheit als vielmehr um Eklektizismus, Selbsterkenntnis und die Freiheit, widersprüchliche Ideen zu präsentieren. Eigenschaften, die die alten rockigen Authentizitätsstandards in Frage stellen. Und als Swift in die Popwelt einstieg und sogar mit vielen der gleichen Produzenten und Songwriter wie ihre vermeintlichen Kollegen zusammenarbeitete, bewies sie, dass sich Charterfolg und eine klare künstlerische Vision nicht gegenseitig ausschließen. Und ähnlich wie bei Brat ist sie sehr selbstbewusst, aber auch sehr authentisch. Und ich denke, viele Leute haben sich wahrscheinlich an Brat orientiert. Ich weiß, ich habe es so gesehen, als ob es mir irgendwie Hoffnung gab, dass man immer noch authentisch sein kann und vielleicht noch etwas länger auf seine Zeit warten muss. Aber am Ende wird es belohnt. Vor allem in Anbetracht von Charlie XX, letztem Album Crash und wie sie wirklich sagte, ich möchte ein Popstar sein, aber es ironisch und eine Performance machen. Und dann sagte sie, okay, ich bin einfach ich selbst und mache etwas, das ich wirklich liebe, unabhängig von der öffentlichen Resonanz. Und das war letztendlich der Moment, den sie sich von Crash erhoffte, was ich wirklich interessant fand. Allerdings existiert Optimismus nicht ohne seine Kritiker. Der Artikel vertritt einen blinden Optimismus, wie den Rockismus zuvor. Der Artikel sieht Optimismus, ursprünglich eine Gegenreaktion auf den Rockismus, nun als ebenso starre Definition von Authentizität und Wert in der Musik ein ewiges Thema. Ich habe das Gefühl, dass etwas, das als Reaktion auf eine Idee oder Haltung geschaffen wurde, so extrem wird, dass es im Endeffekt wieder auf die gleichen Probleme zurückkommt, die es eigentlich bekämpfen wollte. Es ist ein bisschen wie in der Politik, wo der Rockismus die authentischen alten Legenden vergöttert hat, stellt der Popismus heute oft den neuesten Popstar und kommerziellen Erfolg als Zeichen künstlerischen Wertes dar und tut manchmal ältere oder weniger etablierte Künstler ab. Ich erinnere mich vage daran, ein Meme gesehen zu haben, in dem es hieß, Madonna ist ein Flop, fügt hier junge Popstars ein, die sie verkauft haben oder so. Und es ist, als ob wir wirklich darüber reden, dass Madonna ein Flop war. Nein, den aktuellen weiblichen Popstar, vor dem du stehst, gäbe es ohne Madonna nicht. Ein Popist ist jemand, der Popmusik auf eine Karikatur reduziert und diese Karikatur dann als Waffe benutzt. Poptimismus bedeutet, den neuesten Popstar zu vergöttern und gleichzeitig die authentischen alten Legenden zu verspotten. Die Dominanz des Optimismus hat zu einer Kultur geführt, in der es als verdächtig gilt, den Wert großer Popkünstler in Frage zu stellen. Sich nicht für Taylor Swift, Beyoncé, Lady Gaga oder Zayn Malik zu interessieren, ist an sich schon fragwürdig. Es zeigt nicht deinen Musikgeschmack, sondern deine Vorurteile, und das ist auch wahr. Ich erinnere mich an Taylor Swifts Höhepunkt des Optimismus, damals, ich würde sagen, zu Beginn ihrer Eras-Tour, als sie auf dem Höhepunkt der Welt war und alle meinten, wir haben Taylor Swift nicht fair behandelt. Sie ist eine echte, talentierte Songwriterin und eine ernstzunehmende Musikerin, die mehr Respekt verdient. Und die Leute haben Leute, die Taylor Swift grundlos hassten, wirklich in Frage gestellt. Sie fragten sich, hast du Taylor Swift, weil du nur Frauen hast? Das war eine Zeit lang die vorherrschende Meinung, was eine echte Kritik ist, und ich denke, das stimmt. Wie der Punkt, den ich vorhin bei Britney Spears angesprochen habe, ist, dass die Leute weibliche Popstars als Musikerinnen einfach nicht ernst nehmen. Und ich denke, es erreichte seinen Höhepunkt und dann ging es wieder zurück zu dem Punkt, dass man Taylor Swift nicht mag, aber das heißt nicht, dass man Frauen hasst. Man kann ihre Musik einfach nicht mögen. Das heißt nicht, dass man ein Frauenfeind ist. Und nur weil einem nicht alle ihre Songs gefallen, sagt das noch nichts darüber aus, wer man als Person ist und wie man über Frauen denkt. Ich finde, das hat eher den gegenteiligen Effekt. Es führt nur dazu, dass die Leute sie und ihre Fans weniger ernst nehmen, denn Swifties haben ja auch ihren eigenen Ruf. Aber es ist irgendwie so, als würden die Leute den Begriff Rassismus verwässern und einfach alles als rassistisch bezeichnen. Dann könnte buchstäblich alles rassistisch sein. Ich könnte die Straße entlang gehen und mir jemand entgegenkommen und ich denke, der ist ja rassistisch. Das verwässert die Bedeutung von Rassismus komplett, oder? Nur weil jemand etwas nicht mag, das man nicht mag, heißt das nicht, dass man seine eigenen Interessen rechtfertigen muss, indem man jemanden auf ernsthafte Weise dämonisiert. Und genau das ist das Problem mit der Stan-Kultur, über die ich bei Nauseam bestimmt schon gesprochen habe. Die Leute machen aus ihrem Optimismus eine Waffe. Der Hass auf einen Popstar erfordert den Vergleich, der eigene Lieblingsstar verkaufte sich besser und der andere ist ein Flop ohne Nummer 1 Hit. Und dann denkt man sich, was? Das ist doch nicht der Sinn der Sache. Das ist nicht der Sinn von Musik oder der Liebe zu Kunst oder Künstlern. Das ist nicht mehr lustig. Das ist komisch und geht völlig am Thema vorbei. Als ich das heute gefilmt habe, habe ich ein Zitat von Duarte gesehen, in dem sie sagte, die Leute behandeln das, als wäre es Fußball für Mädchen und Schwule. Und das ist wirklich so wahr. Der Beitrag fordert eine Rückkehr zu echter kritischer Auseinandersetzung und fragt, ob Musik nach ihren eigenen Werten oder einfach nach dem Status ihres Schöpfers beurteilt wird. Poptimismus war eine Möglichkeit, die Art und Weise zu hinterfragen, wie Menschen über Musik dachten. Nun, es hat seine eigenen Vorurteile und Bestätigungsfehler. In einem anderen Artikel, der ebenfalls Optimismus kritisiert, wird dieselbe Idee angesprochen, dass Optimismus, der mit guten Absichten begann, sich zu genau dem entwickelt hat, wogegen sie zu kämpfen versuchten, nämlich zum Rockismus, und wie dies dazu geführt hat, dass wir Popmusik und Pop-Superstars nur noch selten kritisieren oder kritische Debatten führen. Was meiner Meinung nach wiederum etwas mit der Standkultur zu tun hat und dass man, wenn man das Falsche über den falschen Popstar sagt, doxt werden kann. Anstatt Popmusik zu bestätigen und ernst zu nehmen, hat sich das zu einer Art Ruhmverehrung und blinder Loyalität gegenüber einer Person entwickelt, die nicht einmal weiß, dass man existiert. Sich zu einem späteren Zeitpunkt dagegen auszusprechen, bedeutet, sich als Hater, Querulant, Clickbait oder Troll zu outen. In diesem Artikel bitten wir daher um weniger kritiksichere Künstler und mehr authentischen, echten Journalismus und Konversation. Das erinnert mich an einen Artikel auf Substack, den ich kürzlich gesehen habe. Ich glaube, er trägt den Titel, Warum sind Interviews mit Popstars so? Darin wird im Grunde gesagt, dass alle Interviews mit Popstars heutzutage wie Meet and Greets sind, bei denen der Interviewer dem Popstar im Grunde nur noch in den Arsch kriecht, anstatt knallharte, herausfordernde Fragen zu stellen. Und das ist der Verlust dieser Art von Journalismus. Und ich denke definitiv, dass viele Interviews dem Poptimismus waren und seinen Schattenseiten zum Opfer gefallen sind. Und das kann ich ehrlich gesagt verstehen, denn lange Zeit wurden Popstars ständig durch den Dreck gezogen und nicht ernst genommen und ihnen wurden wirklich unangemessene Fragen gestellt und Interviews gegeben. Ich denke also, dass wir als Gesellschaft jetzt erkannt haben, dass das nicht in Ordnung ist und wir das nicht tun sollten, und das zu Recht, dass Menschen für unangemessene Interviews und solche Dinge stärker zur Rechenschaft gezogen werden. Das ist wie eine Überkorrektur, bei der wir mit diesen Leuten nicht mal mehr ein richtiges Gespräch führen können, weil der Interviewer nicht den Eindruck erwecken will, dass er Grenzen überschreitet. Ich bin mir sicher, dass auch die Künstlerteams viel wählerischer sind, wenn es um Interviews geht und welche Fragen gestellt werden dürfen und welche nicht. Denn es gibt ja die sozialen Medien und man kann einen direkten Draht zu seinem Publikum haben. Man braucht also nicht mehr so viele Interviews wie noch in den frühen 2000ern. Aber jetzt möchte ich über den Streit zwischen Kendrick und Drake sprechen und wie diese beiden die Debatte zwischen Optimismus und Rockismus verkörpern. Drake verkörpert ganz offensichtlich die optimistischen Werte. Seine Musik ist fließend und genreübergreifend, dominiert die Charts und ist zudem zugänglich. Nicht seine Tiefe,
sondern seine kulturelle Allgegenwart und Vielseitigkeit begründet seine Anerkennung. Ich finde, Drake ähnelt Taylor Swift sehr, oder vielleicht kennst du nicht so viele seiner Songs. Aber es gibt mindestens einen Drake-Song, den du wahrscheinlich magst, weil er so viele verschiedene Arten von Songs gemacht hat. Er hat buchstäblich für jeden etwas gemacht. Wie auch immer, seine Musik wird oft als stimmungsbasiert, ästhetisch geprägt und auf Viralität ausgelegt gelesen. Alles, was mit Pop zu tun hat, wird von Kritikern ernst genommen. Kendrick hingegen repräsentiert die rockige Seite. Er wird als der ernsthafte Künstler dargestellt, der lyrische, bewusste Rapper, der sich politisch engagiert und mehr auf Alben als auf Singles konzentriert, mit einer klaren künstlerischen Vision. Ich glaube, ich habe das schon erwähnt, Rock- und Rap-Werte sind sich sehr ähnlich und überschneiden sich stark, wenn es um Authentizität, Botschaft, Wirkung und formale Innovation geht. Kendricks Kritik an Drake als Künstler und ihr Beef sprechen direkt die poptimistische Lehre an, über die wir vorhin gesprochen haben. Er kritisiert, dass er Ghostwriter benutzt bzw. seine eigenen Songs nicht schreibt, fabrizierte Hits produziert und nach Algorithmen spielt. Und der Kendrick-Drake-Beef zeigt, wie Authentizität im Hip-Hop eine konstruierte und umkämpfte Identität ist, die die Debatte zwischen Rockismus und Optimismus widerspiegelt, in der Echtheit und Genregrenzen ständig neu verhandelt werden. Beide Rapper instrumentalisieren Sprache, ihre Glaubwürdigkeit wird betont, die des anderen untergraben, ein Spiegelbild rockiger Authentizität gegen poppige Inszenierung. Kendrick zum Beispiel verspottet Drakes Wurzeln in Toronto und sein Popmusikgespür und fragt, wie viele schwarze Merkmale es noch braucht, bis man sich endlich schwarz genug fühlt. Drake wiederum stellt Lamar als Aktivisten dar. Das ist nur gespielt und stellt seine Glaubwürdigkeit in Frage, indem es popistische Kritik an rockistischem Gatekeeping lahmlegt, indem es die Performance hinter einer authentischen Persona bloßstellt. Kendricks Infragestellung von Drakes kultureller Authentizität in Bezug auf seine Hautfarbe repräsentiert die Art von Gatekeeping, über die ich vorhin gesprochen habe, und wie Gatekeeping durchaus seine Berechtigung hat, weil man eine Kultur bewahren will und nicht möchte, dass sie ohne Integrität dem Mainstream nahegebracht wird. So bezeichnet er Drake wortwörtlich als weißen Jungen und Kolonisator und stellt erneut seine Hautfarbe und seine Verbindung zum Hip-Hop in Frage, was diese Tendenz der Rocker widerspiegelt, zu kontrollieren, wer in einem Genre als authentisch gelten darf. Diese Fehde entwickelte sich also von der Beurteilung, wer der beste Rapper mit den besten Texten ist, zu einem Referendum über persönliche Werte und kulturelle Legitimität, was widerspiegelt, wie sich Debatten über Authentizität in der Musik oft vom Sound zur Identität und Ethik verlagern, was wieder auf das zurückführt, worüber KFA sprach. Michael Eric Dyson diskutiert diese Fehde und wie die öffentliche Authentizitätsbesessenheit deren Grenzen und Widersprüche der Reinheitspolitik offenbart. Beide Künstler müssen ihre Identität verteidigen, publikumsgetrieben ebenso wie persönlichkeitsbedingt. Drake selbst sagt, letztlich betrachte ich mich als schwarzen Mann, weil ich mehr in der schwarzen Kultur verwurzelt bin als jeder andere. Jude zu sein, ist eine coole Besonderheit. Es macht mich einzigartig. Letztendlich zeigt diese Fehde, wie Hip-Hop, ähnlich wie Rock vor ihm, zu einer Bühne wird, auf der ausgehandelt wird, wer dazugehört, wer zu Wort kommen darf und was als echt gilt. Das führt uns vor Augen, dass Authentizität immer ein bewegliches Ziel ist, das von Macht, Geschichte und der chaotischen Schönheit des kulturellen Austauschs geprägt ist. Wenn es um künstlerische Entwicklung und das Durchdringen von Genres geht, denke ich, dass Beyoncé irgendwo in der Mitte steht, wenn Drake hier ist und Kendrick Lamar hier ist. Sie kann zwischen verschiedenen Genres wechseln oder das Konzept des Genres ganz aufgeben, aber dabei immer noch authentisch bleiben und sich ihrem Handwerk und solchen Dingen widmen, während sie natürlich immer noch Mainstream-Appeal hat und auf Kollaborationen und solche Dinge setzt. In einem früheren Video über schwarze Amerikaner habe ich mich eingehend mit Cowboy Carter befasst und mich damit befasst, ob Schwarze patriotisch oder stolze Amerikaner sein dürfen und wie das aussieht. Ihr könnt euch das Video ansehen, um mehr über Cowboy Carter und die ganze lustige Kontroverse um dieses Album zu erfahren. Ist Addison Rae also wirklich eine Poserin? Täuscht sie es nur vor? Oder unterliegt sie nur dem ständigen Wandel der Authentizität? Viele Künstler haben eine solche Entwicklung durchgemacht. Robert Parzen ist ein gutes Beispiel. Er spielte in den Twilight-Filmen mit. Das war nicht wirklich sein Herzensprojekt, denke ich. Aber schließlich konnte er sich interessanteren Kunstfilmen zuwenden und als Schauspieler ernst genommen werden. Über Twilight und diese Serie habe ich in meinem letzten Video über Vampire und deren Potenzial als Indikator für eine Rezession gesprochen. Es ist ein einstündiges Video über Vampire und Vampirmedien im Laufe der Jahre und wie sie mit gesellschaftlichen Veränderungen einhergehen. Ich habe wirklich hart an diesem Video gearbeitet und bin sehr stolz darauf. Es ist gerade eine Art Algorithmushölle. Wenn ihr mich also unterstützen wollt, schaut euch bitte das Video an, denn ich finde es richtig gut und bin sehr stolz darauf. Aber ich schweife ab. Addison Rae hat öffentlich über ihren kreativen Prozess bei der Entwicklung dieses Albums gesprochen. Sie erzählte von der Entstehung des Songs Headphones On und verriet Gegenmittel dazu, wie sie während der Aufnahmen in Schweden krank wurde. Sie zeigte, dass sie wirklich viel Arbeit in das Album gesteckt hat und dass es nicht nur um eine leichtfertige Geldmacherei oder ein Mittel ging, um Einfluss zu erlangen oder was auch immer. Addison Rae beschreibt ihren Weg vom TikTok-Ruhm zur Musik als einen bewussten Schritt in Richtung Selbstdarstellung. Sie wollte stets mehr als nur Influencerin sein. Ihr Ziel war es, über Social Media hinaus aufzutreten und kreativ zu sein. Ich war total begeistert, als ich mit TikTok anfing. Das war wohl der Moment, indem ich am sichtbarsten war. Weißt du, ich glaube, jetzt arbeite ich fast gegen diese Version von mir selbst, weil es so einen Standard dafür gab, was erfolgreich war oder was so viel angesehen wurde oder was, weißt du, gesehen wurde. Und ich glaube nicht, dass ich jetzt ich selbst bin. Weißt du, ich glaube, das ist es, was die Leute vielleicht missverstehen. Es ist nicht so, als würde ich sagen, okay, das ist mein wahres Ich jetzt. Es ist eher so, dass es immer mein wahres Ich war. Und diese Erfahrungen haben mich komplett geprägt und zu dem gemacht, was ich jetzt bin. Und es geht um eine Rivalin, weißt du? Es ist eine Rivalin zu dem, der ich meiner Meinung nach geworden bin. Und ich glaube, das ist es, was ich wirklich mit Addison Rae empfinde. Und ich denke, sie hat eine Chance verdient. Ich kann mich mit ihr identifizieren. Ich meine, ich glaube, unsere Zeitpläne sind ein bisschen unterschiedlich. Aber ich singe im Grunde schon mein ganzes Leben lang. Ich bin eine ausgebildete Sängerin, trete professionell auf, bla bla bla. Außerdem bin ich mittlerweile YouTuber, was bei mir erst viel später im Leben passiert ist. Aber manchmal bekomme ich immer noch Kommentare zu meinen Musikvideos, in denen Leute sagen, oh, ich habe erwartet, dass das nur billige YouTuber-Musik ist, aber das ist tatsächlich richtig gut. Und solche Kommentare amüsieren mich immer, denn ich singe ja nicht erst seit gestern und schon gar nicht aus Geldgier oder um berühmt zu werden. Ich verdiene noch kein Geld mit meiner Musik. Es interessiert wirklich niemanden, ob ich Musik mache oder nicht. Ich strenge mich einfach an, damit die Leute meine Musik hören und damit sie veröffentlicht wird, denn das ist nicht billig. Und obwohl Addison Rae und ich anders sind und sie Zugang zu allem hat und viel berühmter ist als ich, stecken die Leute immer alle Influencer und YouTuber in eine Schublade und gehen davon aus, dass sie nicht wissen, wie talentiert sie sind oder so, nur weil sie zufällig eine Plattform online haben. Es gibt so viele verschiedene Wege, Influencer und Content Creator zu sein. Allerdings ist nicht jeder wie Jake Paul, das möchte ich damit sagen. Im Grunde hat sie offen über die Spannung zwischen der öffentlichen Wahrnehmung und ihren privaten Absichten gesprochen und bemerkt, dass es bei ihrem selbstbetitelten Album darum geht, zu ihrer Kernidentität zurückzukehren und die Vorstellung in Frage zu stellen, dass ihre Kunst künstlich oder unecht sei. Sie hat den Druck und die Opfer, die mit dem Berühmtsein einhergehen, anerkannt und stellt ihren kreativen Prozess als eine Form der Selbstfindung und Widerstandsfähigkeit dar. Sie besteht darauf, dass ihre Arbeit mit der Zeit verdaut werden soll und nicht nur als Wegwerfinhalt für flüchtige Aufmerksamkeit dienen soll. Ich weiß, dass Anthony Fantana in seiner Rezension ihres Albums es als eine Art Erweiterung ihrer öffentlichen Person wahrgenommen hat, und ich denke, das ist nicht ganz falsch. Ich denke schon, dass sie hier eine Welt erschafft und Musik zufällig ein Teil davon ist. Aber ich glaube auch, dass es eine künstlerische Integrität hat. Es ist ein bisschen wie das, was ich vorhin gesagt habe. Ich glaube nicht, dass sie versucht, wie eine Sängerin zu sein. Ihre Stimme wurde in dem Interview kritisiert, was auch verständlich ist. Leute haben ihren Live-Gesang kritisiert. Sie ist keine Sängerin. Ich glaube nicht, dass sie versucht, wie Mariah Carey oder Madonna zu sein. Vielleicht doch. Ich weiß es nicht genau. Aber es scheint, als ob ihre Musik einen lustigeren und selbstergründenden Ansatz hat. Apropos Madonna, sie ist auch sehr offen mit ihren Einflüssen umgegangen. Sie trägt ihre Einflüsse sozusagen offen zur Schau, was manche als abgeleitet betrachten würden. Aber ich denke, das ist ehrlich gesagt ziemlich normal. Besonders wenn man sich als Künstlerin noch findet. Es ist klar, dass Madonna, Lana Del Rey und Britney Spears große Einflüsse auf ihre Musik haben. Und ich verstehe das eher so, dass sie diese Musik wirklich mag und sagt, ich möchte solche Musik machen. Ich möchte Musik machen, die mir gefällt, und nicht versuchen, diese Künstler zu sein. Und ich finde das in Ordnung. Also ja, ich bin ganz klar kein Addison Rae-Hasser. Das Album gefällt mir wirklich gut. Money is Everything ist ein großartiger Song. Mein einziger Kritikpunkt ist, dass er länger sein sollte. Er ist nur 2 Minuten lang. Machen wir mal 3 daraus. Komm schon, Mädel. Er ist ein Knaller. Times Like These, der Song gefällt mir richtig gut. Ich mag Headphones On. Ich mag High Fashion Diet Pepsi. Ich mag ihn. Und ich weiß, warum ich ihn mag, weil ich diese Referenzen hören kann. Und alle ihre Referenzen sind Künstler, die ich wirklich mag. Ihr Album erinnert mich wirklich an In the Zone von Britney Spears, aber auch an Bedtime Stories von Madonna und auch an Lana Del Rey. Mich würde interessieren, was du über Addison Rae denkst und was du von all ihrer Kritik hältst. Denn mal ehrlich, glaubst du, wenn sie ein Mann wäre, würde sie genauso kritisch beäugt werden? Ich glaube nicht, dass sie das täte. Robert Pattinson zum Beispiel hat sich umbenannt. Sogar Leute wie Mac Miller oder Tyler, The Creator, wie diese Künstler, haben im Laufe ihrer Karriere sehr unterschiedliche Musik gemacht und wurden ernster genommen, als sie als Künstler reifer wurden und nicht gezwungen waren, in dieser alten Version ihrer selbst gefangen zu sein. Manche Menschen dürfen sich ändern und andere nicht. Manche Menschen dürfen authentisch sein und andere nicht. Und ich frage mich, ob die Leute sie irgendwann als authentisch ansehen oder als universell authentisch wahrnehmen werden, ob das Sinn ergibt, oder ob eine Gruppe von Leuten sie immer als ein TikTok-Girl sieht, das vorgibt, anders zu sein, um berühmt zu sein. Ich finde, man kann ihren Songs anhören, dass sie genau weiß, worauf sie sich bezieht und was sie verkörpert, weißt du? Aber ja, lass mich wissen, was du davon hältst. Schaut euch die Videos an, Leute. Schaut euch bitte meine letzten beiden Videos an. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Liked und abonniert meine Musik und streamt sie. Ich versuche, einen Ella Addison Rae Rebranding-Moment zu haben, der mich zu einem Popstar macht. Okay. Tschüss. Ich bin auf dem Weg, um Gold zu holen, also stell dich mir nicht in den Weg. Ja, ja. Geht lieber auf die Knie und betet. Ich bin auf dem Weg, um mein Ziel zu erreichen.